vielleicht haben wir eine Lösung entwickelt, wo Frauen in der Kreditvergabe schlechter dastehen. Warum ist das so? Ja, nicht, weil die KI diskriminierend ist, sondern wir schauen uns natürlich die historischen Daten von Banken an. Und dann kommt natürlich so eine intelligente Lösung erstmal zu Aussagen, wo vielleicht Frauen grundsätzlich erstmal schlechter bewertet werden.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Herzlich willkommen zu Essen im Ohr, dem aufregenden Podcast von Radio Essen, der Ihnen die spannendsten Geschichten und neuesten Entwicklungen rund um die Stadt Essen präsentiert. Ich bin Ihr Gastgeber Fabian Schulenkorf und freue mich, Sie durch diese audiovisuelle Reise zu begleiten. Heute begrüßen wir Dr. Vanessa Just als Gast in unserer Sendung. Dr. Just ist eine angesehene Expertin auf dem Gebiet der Ernährungswissenschaft. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sehe verdrehte Augen.
Ernährungswissenschaften?
Das hat mir die künstliche Intelligenz gesagt.
Und hier stoßen wir schon an die Grenzen.
Ja. Dann mache ich die Begrüßung doch nochmal lieber persönlich. Ich bin Fabian Schulenkopf und ja, mir gegenüber, die habt ihr gerade schon gehört, ist Dr. Vanessa Just, eine nicht Ernährungsexpertin, sondern eine KI-Expertin. Und genau darum geht's in dieser Folge vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr, um künstliche Intelligenz.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist. Was künstliche Intelligenz auch nicht kann. Kannst du dein Mikrofon ein bisschen näher nehmen? Super, dankeschön. Ja, diese Begrüßung gerade, die habe ich schreiben lassen von ChatGPT. Ist ja gerade in aller Munde, dieses Programm, wo man, ich sag mal, Befehle eingeben kann. Und diese Software schreibt dann Texte, schreibt Einladungsbriefe, schreibt Liebesbriefe, schreibt Geschäftskonzepte, habe ich schon mal gesehen. Alles mögliche Hausaufgaben habe ich sogar mal gehört, lieber Sohnemann. Und vorlesen lassen habe ich diesen Text von beachgen.io. Also das sind so Tools, zwei von den ganz, ganz vielen, glaube ich, die es für künstliche Intelligenz gibt. Was das für welche sind, da hören wir heute, glaube ich, ganz viel von, was die können, in was für Grenzen die stoßen. Und dafür habe ich die Expertin heute hier, Vanessa. Können wir mal in drei Sätzen erklären, was KI, was künstliche Intelligenz ist?
Jetzt steigen wir schon mit der künstlichen Intelligenz an und ich dachte, ich darf noch mal klarstellen, was ich eigentlich mache.
Das machen wir auf jeden Fall noch. Wir sind noch im Intro.
Okay, das freut mich. Okay, also was ist denn eigentlich KI? KI ist erstmal ein Teilbereich der Informatik und hat natürlich auch erstmal den Anspruch oder versucht, bestimmte Teilbereiche von Intelligenz abzudecken. KI, künstliche Intelligenz, jetzt haben wir natürlich die große Herausforderung, auch erstmal zu definieren, was ist denn überhaupt Intelligenz? Natürliche Intelligenz, künstliche Intelligenz. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht so die Standarddefinition von künstlicher Intelligenz geben, weil es auch gar nicht die Definition von Intelligenz per se gibt. Was wir aber ganz klar unterscheiden können, sind verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz. Und zwar, das ist mir auch ganz wichtig, wenn wir jetzt heute über den Podcastverlauf sprechen, über KI haben wir einmal die starke KI und die schwache KI. Und die starke KI ist immer das, was wir ganz häufig auch so in so Science-Fiction-Filmen sehen, den übergreifenden Terminator, also außerhalb alles, das, was an Intelligenz, in künstlicher Intelligenz funktioniert, außerhalb einer bestimmten Domäne. Die Anwendungen, die wir heute sehen, sind ganz häufig auch noch eigentlich schwache KIs, also trainiert für ein bestimmtes Anwendungsszenario, nicht allübergreifend, nicht die Weltherrschaft anstrebend. Und dort haben wir natürlich auch wiederum verschiedene Technologien, die sich in diesem ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz subsumieren. Neuronale Netze, Expertensysteme, sprachverarbeitende Programme, du hast gerade schon mal eins vorgeführt, aber auch Bilderkennungsprogramme fassen sich natürlich in diesem ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz zusammen. Das heißt, es gibt nicht diese eine künstliche Intelligenz. Das waren jetzt mehr als drei Sätze, ich weiß.
Gut, dann werden wir dich gleich noch ein bisschen bremsen, aber wir wollen dich ja erst als Persönlichkeit hier aus Essen kennenlernen, denn dafür steht dieser Podcast. Wir sprechen hier in Essen im Ohr mit und über Persönlichkeiten aus der Stadt. Wen hatten wir zuletzt? Jürgen Bangert als Elvis Eifel, wir hatten Chefs von der Polizei, von Feuerwehr, Influencerin, Schlagersänger René Pascal war schon da und jetzt, ja, wie gesagt, die künstliche Intelligenz-Expertin Vanessa Just und die wollen wir jetzt ein bisschen näher kennenlernen mit dem Steckbrief. Ich gebe dir Punkte vor und du füllst sie mit Antworten aus. Erstens, vollständiger Name.
Dr. Vanessa Just.
Geburtsdatum?
13. April. Der Frau nach dem Alter gefragt, 1990.
Du hättest sagen können, nee, möchte ich nicht verraten. Dankeschön. Geburtsort?
Uelzen, eigentlich eine recht kleinere Stadt in Niedersachsen.
Denn das hättest du gerade schon einhaken können, ne? Du kommst nicht hier aus Essen, aber du arbeitest hier in Essen auch.
Genau, ich bin im Bereich Business Development und Management Board von Neustar Analytics and Insights. Die sitzen hier in Essen.
Na guck, da haben wir die Verbindung. Aktuelle Berufsbezeichnung.
Oh, da gibt es mehrere Titel. Ich bin Vorstandsmitglied im KI-Bundesverband, Business Development bei Neustar Analytics und ich bin Gründerin meines eigenen Unternehmens, der Just Tech AG.
Wow. Bisschen einfacher, Lieblingsessen.
Oh, das ist gar keine einfache Frage, aber geschälte Karotten mit Käsewürfel.
Na, aber das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, da sind wir wieder bei der Frage der Ernährung. Ich mache super gerne Sport und das bringt halt Kohlenhydrate und Fette zusammen und ich liebe einfach nur Rüben.
Mein liebster Ort hier in Essen?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich eigentlich gar nicht so sehr von hier komme. Aber vielleicht kommen wir nachher, wenn wir über Projekte sprechen, die wir machen, mal dazu, weil ich glaube, das ist ein Ort, auf den man so erstmal nicht kommen würde. Deswegen machen wir mal einen Cliffhanger.
Wow, ich bin gespannt. Du hast gerade schon was angedeutet, den nächsten Punkt, mein größtes Hobby.
Ja, eindeutig das Laufen.
Und mein liebstes Reiseziel.
Ein Wunschreiseziel sind eindeutig die Polarlichter und wo ich aber meinen Sehnsuchtsort oder meinen Lieblingsort ist eindeutig die Ostsee, Timmendorfer Strand.
Da bist du dann häufiger?
Da bin ich sehr häufig.
Ja. Im Moment wohnst du?
In Lüneburg.
Dann ist es nicht ganz so weit dahin. Ne?
Das stimmt. Das schafft man in 1 Stunde 10 Minuten von Tür zu Tür.
Na gut, wir haben den Baldeneysee hier bei uns in Essen. Aber tatsächlich, lass uns dann den Steckbrief abschließen und wirklich zu deiner Arbeit kommen, bei Neustar Analytics zum Beispiel. Das ist ein Unternehmen mit Sitz in Bergerhausen. Was machst du da?
Wie gesagt, ich bin zuständig oder als Bereichsleitung für Business Development.
Was ist Business Development?
Also Geschäftsbereichsentwicklung ist mein Thema, gerade für das Feld künstliche Intelligenz und halt darüber hinaus New Businesses und New Technologies, weil künstliche Intelligenz ist ja auch nur eine Technologie von vielen, denen wir uns aktuell im Hinblick auch auf Innovation begegnen. Was mache ich dort genau? Wir haben super viele und auch spannende Projekte, auch Forschungsprojekte, wo es für uns vor allen Dingen auch darum geht, wie können wir diese verstetigen, wie können wir die mit anderen Projektpartnern, die wir auch haben, noch weiter ausbauen. Das sind so meine Themen. Ich bin super viel im Netzwerk von uns aktiv. Ich bin heute hier. Solche Themen habe ich bei mir natürlich mit auf der Agenda. Und ansonsten ist es vor allen Dingen für uns auch eine Aufgabe zu sagen, wie können wir die Projekte, die wir auch haben, auch als Multiplikatoren verwenden, weil das Thema sinnstiftende Projekte, Nachhaltigkeit auch im Kontext von KI, ist es für uns auch als Neustar Analytics and Insights eine sehr wichtige Aufgabe und als das verstehe ich auch meine eigene Aufgabe, das halt auch nach draußen zu tragen und zu transportieren.
Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz und Ähnliches oder nachhaltiges Arbeiten, ich sag mal, was zum Beispiel, wenn wir eine Aufgabe heute erledigen, dass wir die nicht morgen nochmal machen müssen und nochmal wieder, sondern dass wir vielleicht, ich sag mal, zum Beispiel einmal aufwendig eine Spülmaschine bauen, anstatt jeden Tag zu spülen.
Also das, was du jetzt ansprichst, hat ja so gesehen für mich 2 Komponenten der Nachhaltigkeit, nämlich einmal eine soziale Komponente der Nachhaltigkeit, wenn ich eigentlich an den Menschen denke. Der möchte ja vielleicht auch nicht immer die gleichen Tätigkeiten immer und wieder tun. Und natürlich hat das Ganze auch eine ökonomische Perspektive der Nachhaltigkeit, weil ne, auch wirtschaftliche Aspekte sind natürlich da drin. Ne? Wie kann ich eigentlich mit repetitiven Tätigkeiten umgehen? Das spielt jetzt auch künstliche Intelligenz eine Rolle. Und ja, den ersten Aspekt, den du angesprochen hast, sondern spielt die 3. Komponente der Nachhaltigkeit natürlich auch eine große Rolle, die meisten Leute sogar zuallererst im Blick haben, wenn sie über Nachhaltigkeit nachdenken, nämlich den Umweltaspekt. Gerade jetzt im Kontext bei deinem Spülmaschinenbeispiel. Wie kann ich vielleicht auch Wasser einsparen? Wie kann ich halt auch da an dieser Stelle Ressourcen schonen? Aber wenn wir Nachhaltigkeit denken, auch im Hinblick auf Einsatz von Technologie, dann denken wir natürlich über alle 3 Bereiche der Nachhaltigkeit hinweg.
Und damit bist du auch mit deinem eigenen Unternehmen ganz aktiv.
Genau, wir haben die Just Tech, S für Sustainability, Tech for Technology und ein bisschen klingt es auch wie mein eigener Name. Aber uns ist da halt auch wirklich die Frage dran gelegen, also wie ist eigentlich auch der Nachhaltigkeitsimpact der Technologie selber. Weil das ist ja in unserer heutigen Zeit auch ganz häufig unterschätzt. Ganz viele Leute schreiben immer mehr Technologie oder ChatGPT, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich der Fußabdruck einer Anfrage ist, die du dann ans System stellst?
Wie meinst du, was meinst du mit Fußabdruck?
Also, wie viel CO2 verbraucht denn so eine ChatGPT-Anfrage?
Ich drucke dafür kein Papier, ich tippe ein bisschen in die Tastatur, ich brauche ein bisschen Strom, mehr nicht, oder?
Naja, und vielleicht sind dahinter ja aber auch noch Server und die Arbeit muss ja auch getan werden und ein Modell wurde dafür trainiert. Mhm. Und wenn man sich halt damit beschäftigt dann, und immer mehr Leute darüber nachdenken, dass wir neue Technologien und immer mehr Lösungen und Software benötigen für Themen, dann wäre vielleicht auch die Frage meiner Vorstellung von dir vielleicht auch mit natürlicher Intelligenz zu lösen gewesen. Und das heißt, wir hätten an dieser Stelle den CO2-Fußabdruck reduzieren können. Das heißt, auch dieser bewusste Einsatz von Technologielösungen ist auch etwas, was uns als Unternehmen total antreibt und wo wir auch Unternehmen für sensibilisieren möchten.
Also wäre es umweltschonender gewesen, wenn ich dich jetzt persönlich als Fabian Schulenkorff begrüßt hätte?
Auf jeden Fall.
Hätte ich ehrlich gesagt auch viel netter gefunden und ich hätte dich nicht als Ernährungsexpertin vorgestellt, sondern als KI-Expertin, kommen was ich vorher wusste.
Und so kommen wir zu Grenzen und auch Risiken und Themen. Und das ist halt aber total wichtig in der heutigen Zeit, sich halt auch über solche Aspekte Gedanken zu machen, weil nicht immer mehr Technologie hilft, wenn wir über Aspekte der Nachhaltigkeit nachdenken. Nichtsdestotrotz kann uns natürlich KI helfen, im Hinblick auf Nachhaltigkeit Potenziale in auch Unternehmen zu identifizieren und nachhaltige Use Cases umzusetzen, um wiederum zum Beispiel den CO2-Abdruck zu reduzieren. Mhm. Ja, und diese zwei Seiten der Medaille bespielen wir und das treibt mich an und ist auch meine große Leidenschaft.
Wie bist du dann dahin gekommen, wenn du schon sagst, ist deine große Leidenschaft?
Also vom akademischen Hintergrund bin ich Maschinenbauer, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau habe ich studiert, habe dann promoviert, berufsbegleitend zur Automatisierung und Digitalisierung von nachhaltigen Geschäftsprozessen. Ah. und da kam es natürlich immer noch ganz stark über genau die Thematik, die du eigentlich gesagt hast, repetitive Aufgaben ablösen, also auch schon stark aus diesem ökonomischen Aspekt getrieben. Ich glaube, viele kommen das erste Mal darüber in Berührung, wenn sie nicht sehr stark aus dem Umweltbereich kommen. Um mich dann aber auch zu fragen, wie kann jetzt hier eigentlich Technologie, Automatisierung wirklich sinnvoll eingesetzt werden, nicht Automatisierung um jeden Preis. Da hast du dann halt ja auch so Aussagen, so naja, ein schlechter Prozess, um es jetzt nett auszudrücken, digitalisiert bleibt ein schlechter Prozess. Und das sind halt wirklich wichtige Dinge, weil wenn du halt wirklich über Technologieeinsatz nachdenkst, dann ist es auch wichtig, vielleicht mal Prozesse, Abläufe völlig neu zu denken, wenn sie wirklich einen nachhaltigen, langfristigen Impact haben sollen.
Kannst du das selbst machen oder sollte das dann eine KI machen?
Die Prozesse neu denken, das ist auch total interessant, weil da zahnt sich das ganz häufig. Wir haben heute ja schon die Möglichkeiten, halt auch Technologie in System mitlaufen zu lassen, um eigentlich mal zu sehen, ist eigentlich der Prozess, so wie er vorgegeben ist, zum Beispiel in NRP, wird er so von den Mitarbeitenden genutzt oder buchen die zum Beispiel am System vorbei, eigentlich auch die Datenspuren abbilden zu können, um halt auch dann gemeinsam zu überlegen. Und da komme ich wieder auch zu Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, weil ganz häufig ist ja das Expertenwissen noch bei den Menschen selber verankert. Mhm. Das heißt auch hier, auch das gemeinsame Lernen, das Antrainieren von Lösungen, von technologischen Lösungen, auch mit den Menschen und dem Fachwissen, was in Erfahrungswissen, in Expertenwissen ja vorherrscht, gemeinsam diesen Weg zu gehen, hilft total, um auch die Akzeptanz der dann neuen Lösungen, der neuen Prozesse in Unternehmen zu verankern. Auf jeden Fall mit der Dissertation habe ich dann halt angefangen, mich diesem ganzen Thema zu nähern. Und habe dann halt festgestellt, okay, Nachhaltigkeit ist halt nicht nur diese eine Lösung, sondern es ist halt auch vor allen Dingen ein Mindset-Thema, auch im Unternehmen. Und Technologie muss, und da sind wir bei den Akzeptanzthemen auch, wie halt auch Unternehmen Mitarbeitende mit auf die Reise nehmen können. Und ja, so habe ich mich dem Thema genähert, bin selber ehrenamtlich auch engagiert. Das hat wieder viel mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun. Und so haben wir dann erste Lösungen und Projekte entwickelt und umgesetzt. Und wenn man dann halt den wirklichen Impact sieht von den Projekten, die man gemeinsam umsetzen kann, dann ja entflammt oder dann wächst diese Flamme halt, um zu sagen, KI und Nachhaltigkeit, das denken wir jetzt zusammen.
Was war so dein größter, spannendster Erfolg, den du da zu verbuchen hast? An den du dich gerne erinnerst oder wo du durchaus auch stolz drauf bist? Keine falsche Bescheidenheit.
Also klar, als direkt im Projekt, also wo ich schon ein kleines bisschen stolz drauf bin, aber das ist jetzt erstmal noch nicht unbedingt KI und Nachhaltigkeit, das ist erstmal zu sagen, naja, wir haben erstmal diesen Schritt gewagt, weil jetzt auch das Thema auszugründen, an das Thema selber zu glauben, dass das zusammen funktioniert. Und jetzt komme ich ein bisschen an so Gründertum in Deutschland, wo ja vielleicht auch die Bedingungen nicht immer so gründerfreundlich sind, wie man sie sich wünschen würde, wo es natürlich auch sehr viele Vorbehalte gibt. Und wenn man dann sagt, naja, man ist Mitte 20 eine junge Frau und man glaubt an eine Idee, KI und Nachhaltigkeit, und dann auch noch Mitstreiter zu finden, die sagen, wir glauben auch an diese Idee, Das war schon, glaube ich, so ein Schritt, auf den ich heute immer noch gerne zurückschaue und vor allen Dingen auch weiß, dass ich ja damit nicht alleine stehe, sondern ich damit Partner gewonnen habe, wir jetzt ein großes Netzwerk sind, wir Mitarbeiter haben. Und das ist schon was, wo ich schon ein klitzekleines bisschen stolz auf bin.
Also wenn man mal überlegt, du bist noch relativ jung, du hast einen Doktortitel. Da schaue ich neidisch zu dir herauf oder staunend auf jeden Fall. Du bist um die Welt gekommen, du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, warst zum Beispiel beim Wirtschaftsforum in Davos, Kanzler Scholz war da, Will.i.am von Black Eyed Peas, hast da einen Vortrag gehalten. Wie kommt man da hin?
Ja, wir haben da einen Workshop vom KI-Bundesverband ausrichten dürfen und das spielt ein bisschen auf die Thematik Wettbewerbsfähigkeit. Wo stehen wir eigentlich in Deutschland? Du hast eingangs deinen Text von ChatGPT schreiben lassen. Jetzt die Frage eigentlich, was machen wir in Europa in diesem Kontext? Wo stehen wir eigentlich da mit großen Sprachmodellen? Wir haben vom KI-Bundesverband die LEAM-Initiative aufgesetzt, Large European AI Models, um auch uns da mit der Fragestellung zu beschäftigen, wie können eigentlich große Sprachmodelle für den europäischen Raum aussehen? Was benötigen wir denn eigentlich dafür, auch im Hinblick auf Infrastruktur, Rechenkapazitäten etc. Und da ging es dann halt um so Fragestellungen wie Datensouveränität, internationale Wettbewerbsfähigkeit. Und da haben wir die Möglichkeit, darüber mal zu diskutieren.
Und auch, dass wir dich jetzt hier erwischt haben, ist schon großes Glück. Das war viel Arbeit, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ich habe dich ja in der Nähe vom Bahnhof zufällig getroffen. Die Redaktion sitzt ja hier mitten in der City von Essen.
Das klingt jetzt so, als hättest du mich am Bahnhof aufgelegt.
Nein. Mit deinem Köfferchen quasi noch in der Hand. Aber ich meine, auf der Durchreise, ne? Und dann sagst du, na, ich hole mich noch einen Snack für gleich im Hotel und dann geht's morgen nämlich direkt wieder weiter. Du bist auch viel unterwegs, ne?
Ja, das stimmt. Also das funktioniert erstmal, weil ich erstmal, muss man schon sagen, ein ganz tolles Netzwerk habe und auch ein Unterstützernetzwerk. Also das funktioniert, weil Neuster AI erstmal super coole Projekte hat und mir das natürlich auch alles ermöglicht. Also diese Freiheiten. Es gibt natürlich auch Rollen in Projekten, die sowas natürlich gar nicht ermöglichen würden. Aber in der Rolle, die ich halt bei Neuster AI habe mit dem Business Development, ist das ein Stück weit auch meine Rolle, meine Aufgabe. Mit den Synergien, mit der Vorstandsfunktion, die ich ehrenamtlich im KI-Bundesverband ausübe, ergibt sich vieles halt auch. Und man muss halt auch, und an dieser Stelle ganz großes Dankeschön eigentlich nach Hause, sagen, dass natürlich sowas auch sich dadurch ermöglicht, dass man halt zu Hause jemanden hat, der einem an dieser Stelle halt auch den Rücken frei hält und ermöglicht, dass man halt sehr viel in der Welt unterwegs ist.
Dein Partner?
Ja, der dann halt auch auf meinen kleinen Hund aufpasst.
Oh. Unseren Hund. Ach, guck mal, den Punkt habe ich tatsächlich im Steckbrief vergessen.
Ein kleiner Zwergschwitz Don Pablo.
Dann Grüße an den Partner und den Hund.
Danke.
Jetzt haben wir dich schon mal gut kennengelernt. Aber jetzt möchte ich mit dir näher noch über KI, künstliche Intelligenz sprechen. Wenn du so viel unterwegs bist, wo begegnet uns im Alltag künstliche Intelligenz? Wir haben gerade natürlich schon am Anfang hatten wir von ChatGPT, haben wir uns einen Text vorlesen lassen. Es gibt, was haben wir gesehen, man kennt dieses Bild vom Papst in so einer Daunenjacke, wo sich dann rausstellte, ja, das ist nicht der Papst, das ist ein künstlich generiertes Bild. Ein Interview mit dem Formel-1-Fahrer Michael Schumacher, welches eben eine künstliche Intelligenz geschrieben hat, welches eben nicht mit Michael Schumacher geführt wurde, sondern es wurde quasi von der Technik so getan, als hätte er die Fragen beantwortet. Fragen gestellt, bin ich mir gerade nicht sicher, aber das sind so solche prominenten Beispiele, die uns gerade irgendwie immer wieder auf den Tisch gelegt werden. Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass uns KI, künstliche Intelligenz, auch im Alltag häufiger über den Weg läuft, als viele von uns glauben, oder?
Das ist total interessant. Also für mich ist auch mal dieser spannende Punkt eigentlich, was fasziniert dich an ChatGPT? Naja, es wird auf einmal so niedrigschwellig zugänglich für alle. Eigentlich gehen wir schon ganz häufig mit KI in den Umgang, in den Austausch. Amazon, deine Produktvorschläge, die eigentlich personalisiert sind auf dein Einkaufsverhalten. Profilvorschläge bei Facebook, Instagram etc., Bildtagging etc. auf deinen sozialen Medien oder Profilen. Das ist ja auch alles mit einer künstlichen Intelligenz belegt. Dein Google-Routing oder dein Mapping, ja, also solche Sachen, wohin auch immer du gerade möchtest, hat natürlich auch ganz viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Oder wenn immer du einen Streaming-Dienst betätigst. Auch hier sind wir ja in, ach, du hast folgende Serien angeschaut, hast das gut bewertet, dann entspricht dies halt auch deinem Nutzerverhalten. Auch da hast du ja im Alltag ganz viele Themen, die halt deiner Bequemlichkeit dienen und wo natürlich künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Dann haben wir eine künstliche Intelligenz, die du vielleicht so gar nicht wahrnimmst, weil hey, hier sind unbekannte Buchungen oder komische Vorgänge zum Beispiel auf deinem Konto. Mhm. Das heißt, da läuft aber eine künstliche Intelligenz als Prüfungsverfahren in der Bank. Wenn alles in Ordnung ist, bekommst du davon nie was mit. Aber vielleicht tauchen ja mal Sachen auf, wo man feststellt, ah, hier ist eine Abweichung und ich rufe auf einmal deinen Bankberater an. Als Sicherheitsvorkehrung, weil vielleicht ist deine Kreditkarte gehackt worden. Keine Ahnung. Aber das sind natürlich auch Themen, wo du indirekt eigentlich schon längst mit einer künstlichen Intelligenz in Berührung gekommen bist. Und ich glaube, jetzt wird es halt so spannend, weil gerade solche Sachen wie ChatGPT, DALL-E, na, Bilderkennungsthemen, machen es für uns oder für die Leute, die sich nicht in dieser KI-Blase, in diesem Expertenwesen bewegen, auf einmal so niedrigschwellig zugänglich. Und auf einmal ist exponentiell, also es ist ja nicht so, dass es von jetzt auf gleich da ist, sondern die ganze Zeit hat ja diese Entwicklung stattgefunden, die Grundlagenforschung hat stattgefunden und die Lösungen sind nach und nach gewachsen, aber auf einmal ist es halt sichtbar und durch die Eingabe ins Fenster für euch oder für jeden erlebbar. Mhm. Und das macht es auf einmal so spannend und hey, jetzt ist es da. Nichtsdestotrotz ist sie eigentlich ja schon immer irgendwie präsent. Und vor allen Dingen ist der ganz interessante Punkt für mich halt auch die Frage, wo findet künstliche Intelligenz in den Unternehmen schon Einsatz, wo sie dir natürlich auch einen Vorteil bieten, im Hinblick auf Personalisierung von Produkten, aber oder halt auch im Hinblick auf medizinische Diagnostik, also all das, was du vielleicht so gar nicht bewusst bisher mitbekommst.
Wenn Netflix oder Spotify oder Amazon oder so mir jetzt sagen, ja, du magst Krimis, ich schlage dir einen Krimi vor, du magst Rockmusik, ich schlage dir Rockmusik vor, dann hat diese künstliche Intelligenz aus dem gelernt, was ich eingegeben habe. Das ist doch eigentlich eine ganz schöne Sache, ne?
Ja, also es ist für mich immer so Segen und Fluch gleichzeitig. Weil du bewegst dich ja in deiner eigenen Blase. Mhm. Also wenn du jetzt in den letzten 3 Monaten immer Rockmusik gehört hast, aus einem ganz bestimmten Grund, dann bekommst du, wie du schon selber gesagt hast, ja immer Rockmusik vorgeschlagen. Deine Horizonterweiterung findet in diesem Moment ja gar nicht so unbedingt mehr statt. Bei Spotify findet das mitunter mal statt, indem sie dir halt auch Quertitel reinspielen, um einfach mal zu gucken, hey, wie reagierst du? Springst du da drüber oder nicht? Vielleicht erweitern sie halt dein Interessensgebiet darüber.
Vielleicht können wir es doch nochmal mit Hip-Hop versuchen.
Vielleicht reagiert er doch drauf und vielleicht waren die letzten 3 Monate einfach nur mal eine bewusste Phase und wir kriegen ihn jetzt wieder anders gelenkt. Aber der Punkt ist ja, und da laufen wir halt in das Thema der Gefahr hinein, wenn du jetzt immer nur auch die Information, bleiben wir mal im Informationsthematik, ne, was ja auch das zum Beispiel, was bei Facebook ein großes Thema ist, oder wenn du jetzt über Newsrooms nachdenkst, dann hast du ja auch den Punkt, dass sich halt bestimmte Interessensgruppen bilden, beziehungsweise du halt immer nur die Informationen zur Verfügung gestellt bekommst, die ja eh deine eigene Meinung festigen, weil man ja auch gerade als Medienunternehmen vielleicht nicht unbedingt sagen möchte, oh, jetzt klickt er weiter oder jetzt konsumiert er etwas anderes, sondern wenn er aus dieser Richtung kommt, dann spiele ich ihm doch die Informationen zu, die ihn eh in seiner Meinung festigen. Das führt natürlich aber dazu, dass halt so eine kontroverse Diskussion, eine Horizonterweiterung an dieser Stelle halt gegebenenfalls auch nicht stattfindet.
Das heißt, also gerade zum Beispiel, denken wir zurück an Corona-Zeit, im Bereich Verschwörungstheorien und Mythen, die wurden da ja stark verbreitet, weil eben Menschen jene Texte gelesen haben und passende wurden denen dann zum Beispiel auf Facebook oder Google oder Ähnlichem auch wieder vorgeschlagen, sodass man in dem Dunstkreis geblieben ist und sich nicht auf andere Fakten dann auch geworfen hat.
Genau, das ist ein bisschen das, was du halt sagst. Ne? Ich meine, das findet im Natürlichen ja auch statt. Ja, also wenn du halt bestimmte Informationen im Natürlichen auch nicht, also in der natürlichen Selektion nicht haben möchtest, dann legst du diese ja auch zur Seite. Ja, aber in diesem Fall wird die KI halt darauf trainiert, das liest er gerne, das andere legt er zur Seite und somit spielt er dir natürlich die Informationen zu, die er gerne halt auch hätte.
Jetzt sind wir schon mittendrin in den Gefahren von KI, ne? Aber auch in Sachen von Fake News, ich hatte gerade schon gesagt, der Papst in der Daunenjacke, ne? Gefakte Bilder. Wie kann man die denn enttarnen? Wo gibt's welche Möglichkeiten, künstliche Intelligenz auch zu enttarnen wieder?
Ja, also ich denke, auch hier kann man wieder eine KI halt mit einer KI schlagen.
Oh.
Genau, eigentlich kommt man über genau diesen Punkt zu sagen, ne, wie kannst du halt eigentlich auch das, wo du KI-Tools entwickelst, Bilder zu erstellen, natürlich auch wiederum KI-Tools entwickeln, um genau das halt aufzudecken. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit genauso wichtig, damit wir halt auch in solche Themen kommen, wie das ist hier wirklich originärer Ursprung. Ja, ich denke, da gibt es Möglichkeiten und das wird jetzt, glaube ich, so die nächste große Welle sein, weil wie werden wir damit umgehen, um auch wirklich klar herauszustellen, dieser Text ist ohne KI-Tools erstellt worden, dieses Bild ist wirklich ein originär erstelltes Bild und das wird immer mehr an nennen wir es Wert gewinnen. Und haben wir natürlich aber auch mit KI die Möglichkeit, wiederum solche Identifikationen durchzuführen.
Da freut sich natürlich der Journalist in mir, der denkt, okay, ja, ich werde noch wirklich richtig arbeiten und werde mich bei der Moderation noch gerne mal versprechen, weil das kann eine künstliche Intelligenz nicht bestimmt. Das kann die bestimmt auch, oder? Dass man einer KI sagt, einmal in der Stunde sollst du dich bitte versprechen.
Ja, das ist bestimmt auch möglich. Vor allem, du kannst ja auch eigentlich so jetzt Tonaufnahmen von dem Fabian einspielen und dann klingt nachher die künstliche Intelligenz ja wie der Fabian. Ich fand zum Beispiel auch das, was du eingespielt hast, war sehr, sehr stockend und man hätte gleich erkannt, dass es irgendwie ein Bot ist und keine Person. Das geht heute schon sehr viel besser.
So tief habe ich mich da jetzt nicht reingearbeitet, sogar noch meine Stimme zu imitieren. Ich fand, ja, selbst das schon erstaunlich und erschreckend zugleich. Oder gibt es noch weitere Gefahren, die du siehst bei KI, die uns ja widerfahren könnten?
Naja, also ein bisschen sind wir schon in die Richtung gegangen. Aber für mich ist halt immer der große Punkt auch A, erstmal haben wir überhaupt die nötigen Infrastrukturen, die Lösungen, die wir heute eigentlich uns erstmal, die wir schon entwickeln, bis hin zu, die wir uns vorstellen, dass wir sie benötigen werden, auch ja, in die Produktion bringen zu können.
Was meinst du als Beispiel für Infrastruktur?
Also also Rechenkapazitäten, ja, also unsere Rechenzentren, sich auch darüber Gedanken zu machen, wo liegen denn unsere Daten oder wo können wir unsere Modelle halt auch trainieren. Und ich glaube, das wird halt auch eine große Bedeutung haben, weil KI-Modelle natürlich genau dieses halt auch benötigen. Mhm. Und wenn wir halt jetzt zu dem zweiten Thema kommen, von Infrastruktur halt hin zu Daten, dann hast du es eben schon auch angesprochen, womit trainiert denn jetzt eine KI? Wie entsteht dieser Tunnelblick oder wie kann ich diesen eigentlich aufbrechen? Dann kommen wir ja ganz schnell zu diesem Thema Datenbias oder welche Daten stelle ich meiner KI zur Verfügung, damit ich halt möglichst fair auch meine KI-Modelle trainiere. Und das ist halt auch für mich ein ganz großes Risiko, dass halt wir hier solche Themen wie, die KI ist jetzt diskriminierend oder das ist immer so ein Beispiel, eine diskriminierende KI, kommen wir wieder zu dem Bankthema, ja, vielleicht haben wir eine Lösung entwickelt, wo Frauen in der Kreditvergabe schlechter dastehen. Warum ist das so? Ja, nicht, weil die KI diskriminierend ist, sondern wir schauen uns natürlich die historischen Daten von Banken an, die natürlich eine Kreditvergabe begründen. Dann kann es halt natürlich die Erwerbstätigkeit eine Rolle spielen. Ja, dann kann natürlich Zeiten, in denen Frauen vielleicht aufgrund von Schwangerschaft etc. nicht Kredite zurückgezahlt haben etc. Das grundsätzliche Grundeinkommen spielt natürlich eine Rolle. Und dann kommt natürlich so eine intelligente Lösung erstmal zu Aussagen, wo vielleicht Frauen grundsätzlich erstmal schlechter bewertet werden. Mhm. So, also das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber macht das vielleicht greifbar.
Aber also wenn ich zur Bank gehe und ob ich jetzt hingehe oder meine Partnerin und dann macht das schon einen großen Unterschied. Der Bankberater, die Bankberaterin würde vielleicht sagen, ach, ihr beiden, so und so ist eure Situation, kriegen wir schon hin. Aber die künstliche Intelligenz, die gelernt hat, dass Frauen in den letzten Jahren, in den letzten, ich sag jetzt mal 50 bis 100 Jahren weniger einfach verdient haben, weil sie hauptsächlich für die Hausarbeit zuständig waren. Deswegen würde so eine künstliche Intelligenz, die mit diesen Daten gefüttert wurde, würde eher sagen, liebe Partnerin von Fabian, du bekommst diesen Kredit nicht, aber Fabian als Mann, Männer haben ja immer mehr das Geld nach Hause gebracht, du würdest eher diesen Kredit bekommen.
Genau, und diese Gefahr sehe ich halt. Und die müssen wir halt schon anhand Blick auf die Daten ausmergeln, um zu sagen, okay, mit welchen historischen Daten haben wir denn eigentlich die KI trainiert? Mhm. Und das ist halt für mich, weil du ja über Gefahren und Risiken kamst, schon total wichtig, weil wenn wir halt anfangen, über das KI-Modell und die Trainingsdaten nachzudenken, dann müssen wir halt bei den Daten anfangen. Und diese Datenbias, die Grundlage, die historischen Daten, die sind natürlich Ausgangspunkt für mein KI-Modell. Und ich kann natürlich einem KI-Modell später nicht sagen, hey, du bist diskriminierend, weil ein Modell selber wird es nie sein. Wir müssen halt aber sicherstellen, dass die Datengrundlage, die zur Verfügung gestellt wurde, gleichberechtigt, fair ist und vor allen Dingen auch die Realität der heutigen Zeit widerspiegelt. Und das ist, denke ich, eine große Aufgabe, der wir halt vor allen Dingen auch gegenüberstehen.
Setzt du dich dafür auch ein, insbesondere als Frau?
Ja, also.
Für eine fairere KI?
Ja, wir haben, also ich glaube, das ist für uns in Deutschland auch ein Thema, ne? Also was zeichnet uns aus im internationalen Wettbewerb? Und ich denke, wir haben so Themen wie die Normungsroadmap 2.0. Da habe ich mitgewirkt als Autorin. Die von der DIN, die Normungsroadmap 2.0, haben wir neu aufgelegt für KI.
Was ist das?
Vom DIN aufgesetzt, eine große Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt hat. Der Professor Malster vom DFKI war auch mitunter dabei, Microsoft war dabei, ich war als Vertreterin vom KI-Bundesverband dabei. Und wir haben uns wirklich auch gefragt, wie kann eine faire, transparente KI denn wirklich auch aussehen? Welche Ansprüche haben wir? Und wie kann diese halt auch als Rahmenwerk für uns in Deutschland aussehen? Weil wenn wir uns natürlich wieder mit der Frage der Wettbewerbsfähigkeit auseinandersetzen, dann ist natürlich schon die Frage, was zeichnet uns nachher als Standort für Deutschland aus? Und dann kommen solche Themen, wo wir sagen können, wir möchten erklären können, wie unsere Modelle vielleicht auf das Ergebnis kommen. Wir möchten transparent entwickeln. Wir möchten faire Lösungen entwickeln. Wir möchten natürlich auch dann an den Punkt kommen, wo wir sagen, sie sind vielleicht auch standardisierbar, weil ne, wir haben viele Herausforderungen im Hinblick auf Automotive, selbstfahrende Autos. Wie können wir halt auch da kleine, innovative Startups die Möglichkeit geben, ihre Lösungen durch Standardisierung in den Markt zu bringen? Aber das sind natürlich Themen, wo wir sagen, hier haben wir in Deutschland auch mit dem Hintergrund unserer Ingenieurskunst einen Anspruch und können uns auch nochmal abheben im internationalen Wettbewerb. Und das ist mir schon ein wichtiges Anliegen. Und als Beispiel, ja, bei der DIN-Normung so, haben wir auch mitgewirkt oder habe ich auch mitgewirkt.
Wow. Dann lass uns doch gerne in Richtung Chancen von KI gehen. Auch im Hinblick auf Essen, beziehungsweise von Essen in die Welt. Gibt es Punkte, wie wir das hier aus Essen, unter anderem auch mit der Neustadt GmbH, mit künstlicher Intelligenz die Welt besser machen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich weiß nicht, ob das eine Fangfrage war oder nein.
Nein.
Dann möchte ich mal ein Projekt ganz besonders vielleicht hervorheben und dann können wir vielleicht nochmal allgemein auf die Chancen auch von KI eingehen. Oder ich nehme vielleicht zwei Projekte, weil ich habe so zwei Herzensprojekte, über die ich super gerne rede, auch von der neuesten AI. Beide haben mit Nachhaltigkeit zu tun. Wer hätte es gedacht? KI und Nachhaltigkeit. Und zwar einmal das Thema Wasser. Wir haben eine Ressourcenverknappung auf der ganzen Welt und wir haben hier in Essen, und jetzt kommen wir auch nochmal zum Punkt, wo ich super gerne mich aufhalte. Das schulde ich noch. Ich komme aus dem Norden. Ich habe jetzt schon gesagt, ich habe einen super großen Wasserbezug, eigentlich Timmendorfer Strand. Und bevor ich hier jetzt wirklich beruflich stark aktiv war, kannte ich mich an der Emscher so gar nicht groß aus.
Ich würde kurz dazwischen werfen, warum auch? War ein stinkender Bach.
Genau, anscheinend war es das. So, und wir machen ein ganz großes, oder es sind eigentlich gar nicht mehr nur eins, sondern mehrere Projekte für die Emscher Lippe Genossenschaft. Und da geht es darum, eine Wasserdigitalisierungsplattform unter anderem zu entwickeln, beziehungsweise die ist jetzt auch schon entstanden. Und da geht es darum, dieses ganze Projekt zu digitalisieren und halt, die Renaturierung hat ja schon stattgefunden, sicherzustellen, dass durch Predictive Maintenance frühzeitig halt, jetzt kommt KI ins Spiel, halt auch Ausfälle von den Fällnisbehältern etc. identifiziert werden können. Und wir natürlich auch so, jetzt kommt der Nachhaltigkeitsaspekt, das hat natürlich ganz viel dann auch mit Ressourcenschonung, sowohl an den Maschinen, an den Anlagen bis hin zu Umweltaspekten identifiziert werden können. Und das ist super spannend auf den verschiedensten Ebenen. Und wenn man sich dann nochmal historisch damit beschäftigt, wie die Emscher früher aussah, wie gesagt, das habe ich selber nicht erlebt, und wie sie heute aussieht, ist das ein super spannendes Projekt. Und ja, das macht uns auch als neueste AI super stolz, da Teil zu sein.
Ja. Das heißt, du und dein Unternehmen, ihr habt an der Renaturierung der Emscher mit künstlicher Intelligenz beigetragen.
Neueste AI ist da ganz großer Partner und ja, das ist ein großes Projekt von uns.
Dann sage ich mal im Sinne von allen naturliebhabenden Essenerinnen und Essenern Dankeschön dafür.
Sehr gerne im Auftrag der neueste AI. Aber da hat halt natürlich, sieht man so schön dieses Zusammenspiel von wirklich auch Umwelttechnologie und wie das dann halt auch in Nachhaltigkeit für uns endet, wenn du halt auch über die verschiedensten Aspekte nachdenkst.
Und du hattest noch ein zweites Projekt.
Genau, ich habe noch ein zweites Projekt, über das ich super gerne reden möchte, und das zeigt ganz groß eigentlich die Chancen für mich auf. Und zwar KI und Fortbildung. Und zwar, wir haben ja einmal den Aspekt, Arbeitsplätze werden sich wandeln. Und jetzt könnte man das natürlich erzählen, naja, wird KI denn zukünftig eigentlich Arbeitsplätze ersetzen? Oder werden wir eine Transformation durch KI erleben und dann eigentlich die Leute mit auf die Reise zu nehmen über KI und eigentlich neue digitale Lernformate zu schaffen, wo auch der individuelle Lernbedarf eines jeden durch KI abgebildet und berücksichtigt wird. Und das ist natürlich super interessant, weil, hey, standardisierte Lernformate, die für jeden so zutreffen, weil, hey, dein Arbeitsplatz wird sich verändern, sind damit eigentlich Vergangenheit, sondern Technologie ermöglicht hier durch den Wandel, der auf den Arbeitsplatz eintritt, individuell und personalisiert Lernpfade zu entwickeln und so die Transformation des Arbeitsplatzes mit den Mitarbeitenden zu entwickeln. Und das hat für mich ganz viel mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun. Das ist ein super spannendes Projekt.
Das heißt, KI hilft uns, Arbeit schöner zu machen?
Ja, weil du bist zum Beispiel eher der Podcast-Typ und ich bin vielleicht eher so der Lesende. Und deine Aufmerksamkeitsspanne ist vielleicht größer als meine und du hast einen ganz anderen Lernbedarf als ich. Und so können wir halt wirklich uns auch von Ort und Zeit unabhängig voneinander weiterbilden auf unseren jeweiligen Bedürfnissen zum Job.
Könnte eine KI zum Beispiel feststellen, du, Vanessa, sitzt lange am Bildschirm und liest 32 Seiten PDF-Dokumente. Ich, Fabian, sitze da, lese anderthalb Seiten und klicke dann schon wieder hier in auf den News-Ticker, gucke da auf Facebook, gucke mir hier mal auf Insta und lese dann auf der dritten Seite von dieser PDF-Datei dann weiter.
Genau, natürlich. Du merkst ja auch, wo ist er hängen geblieben, wo klickt er weiter. Mhm. Und dann ist er durch den Test gefallen und leider müssen wir ihm die Inhalte nochmal präsentieren, weil er hat zwar gedacht, dass er sie verstanden hat, hatte aber doch nicht.
Ich habe es auch kurz schon angedeutet, KI und KI in der Schule. Und hast du jetzt gerade auch gesagt, Fortbildung. Ist es nicht eigentlich super cool, sowas zu haben wie ChatGPT, die uns, was mein Sohn sagte, Hausaufgaben zum Beispiel schreiben?
Ach ja, also ich habe es ja auch eingangs gesagt, eigentlich auch ein Verfechter von natürlicher Intelligenz. Auf der anderen Seite finde ich es, ich glaube, es ist immer so ein transformativer Wandel. Ja, also wenn ich mir überlege, mein Vater hat mir früher mal gesagt, ja, du kannst ja gar keine Straßenkarten mehr lesen. Nee, natürlich kann ich keine Straßenkarten lesen. Warum sollte ich auch? Mhm. So, also mein Vater fährt heute noch mit Straßenkarte im Auto. Ich glaube, es ist für ihn so ein persönliches Hobby oder Sport, besser zu sein als das Navi. Mhm. Und im Zweifel die Straßenkarte mir vor die Nase zu halten. Und ich wüsste immer noch nicht, wie ich sie lesen soll. Ich glaube auch hier, dass wir uns diesem Wandel mit Einsatz von ChatGPT einfach gar nicht mehr entziehen können. Was ich aber als Gefahr sehe, ist, dass man halt nicht hinterfragt, woher kommt denn jetzt das vermeintliche Wissen, weil ChatGPT selber ist ja kein Wissenslexikon, sondern sich auch damit auseinanderzusetzen, was ist denn jetzt eigentlich die Funktionalität, wie funktioniert ChatGPT, wo sind Grenzen, wo sind Chancen. Das heißt aber auch, dass ein Lernkonzept oder ein Prüfungskonzept von Schulen oder auch Universitäten und Hochschulen angepasst werden muss. Wir können heute vielleicht nicht mehr Hausarbeiten schreiben, sondern müssen zurückgehen zu mehr mündlichen Prüfungen. Mhm. Weil es geht ja auch darum zu sagen, ich habe das Kontextuelle verstanden. Ich kann über den Horizont, ich kann meine eigene Meinung vertreten. Jetzt aber solche Tools grundsätzlich zu verbieten, finde ich den falschen Weg, weil ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man sich Innovationen auch gerade in Bildungseinrichtungen nicht verschließt, sondern da bilden wir ja unsere zukünftigen Gründerinnen und Gründer, unsere Führungskräfte, unsere zukünftigen Mitarbeitenden aus. Und die sollen ja frühzeitig eigentlich mit diesen innovativen Tools in Berührung kommen, den Einsatz, die Grenzen und die Chancen kennenlernen. Und das erfordert dann halt aber auch das Bildungssystem, sich zu überlegen, wie die Spielregeln aussehen und die Rahmenbedingungen.
Mein Sohn sagt zum Beispiel, ja, dann lasse ich mir doch die Hausarbeit schreiben, habe dann aber mehr Zeit, Sport zu machen. Das kann eine künstliche Intelligenz nicht für einen selbst übernehmen, ne?
Ja, das finde ich auch total wichtig und sich halt auch zu überlegen, na, welche Themen machen uns ja halt auch, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, so Menschsein aus, ne? Also es gibt immer so dieses, wozu oder warum brauche ich denn jetzt eigentlich die Technologie, komm halt über den Use Case, so, ne? Nicht nur Technologie, der Technologie wegen, aber wenn dein Sohn halt sagt, hey, meine Präferenz ist eigentlich Sport oder Natur oder Menschlichkeit, dann kann ich das total verstehen, so, ne? Wenn ich jetzt, da sind wir auch bei dem Thema, was du eingangs gesagt hast, repetitive Tätigkeiten, wenn ich einen sinnvollen Einsatz habe für diese Lösung oder ne, für dieses Tool, dann nutze es super gerne und dann konzentriere dich auf die Tätigkeiten, ne, für die jetzt auch du als Mensch geeignet bist, ne, empathische Fähigkeiten und solche Themen. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, nochmal im Bildungswesen das Ganze zu hinterfragen, weil es natürlich, wenn es eine Aufgabenstellung ist, wo man sich auch selber in seinen eigenen Horizont und damit beschäftigen sollte, dann reicht es natürlich nicht zu sagen, ich habe die Fragestellung bei ChatGPT reingeben, ich mache jetzt weiter Sport. Das ist natürlich an dieser Stelle nicht der richtige Weg. Ich würde deinen Sohn dann gerne in die mündliche Prüfung stecken, an der Hochschule bin ich ja auch noch aktiv. Aber nichtsdestotrotz kann ich den Ansatz verstehen und eigentlich ist es auch sehr klug von deinem Sohn, nämlich er sagt, hey, ich nutze das Tool für meine eigenen Zwecke und überlege, wo meine eigenen Prioritäten sind. Und das hoffen wir ja auch im unternehmerischen Kontext zu tun. Wo helfen unsere KI-Lösungen, uns Arbeit eigentlich zu entlasten? Weil wir natürlich auch vor der Herausforderung stehen. Du hast eingangs gesagt, oder du hast vorhin auch darüber gesprochen, oder wir kamen auf das Thema, werden uns denn KI-Arbeitsplätze wegnehmen? Wir stehen eigentlich vor dem Fachkräftemangel. Also wir müssen uns genau eigentlich diese Fragen stellen. Welche Themen kann die KI uns wegnehmen, dass wir eigentlich uns auf die wertschöpfenden Themen, die uns die KI nicht nehmen kann, konzentrieren können? Ja? Weil sonst laufen wir auch in eine ganz große Problematik hinein.
Also ist es eher nicht so, dass KI uns die Arbeitsplätze wegnimmt, sondern eher, dass KI uns Arbeit einspart, die wir aber dann an anderen Stellen wieder einsetzen können.
Das würde ich genau so unterschreiben.
Das freut mich, danke. Weißt du, was eine KI auch nicht kann? Kurzsätze vervollständigen.
Ich weiß auch nicht, jetzt hast du mich schon reden gehört, ob ich das kann. Also auf jeden Fall nicht kurz.
Guck mal, dann haben wir jetzt eine richtige Challenge für dich in der traditionellen Kurzsatzrunde im Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Ich beginne kurze Sätze und du vervollständigst sie.
Möglichst kurz.
Möglichst kurz. Ich bin gespannt. Bist du bereit? Challenge accepted?
Los geht's.
Gut, wenn morgens der Wecker klingelt, mache ich als erstes
Sport.
Meine Arbeitszeit in der Woche beträgt
viel zu viele Stunden, das möchte ich lieber nicht verraten.
Zum Entspannen brauche ich
Lauf und gute Musik.
Mein letztes Buch, das ich auf Papier gelesen habe.
Oh, zu Ende gelesen ist schwierig, ich habe gerade 3 offene, aber ich lese gerade ein spannendes Buch über Unternehmertum in China und in Amerika.
Und sowas wie ein Roman, Krimi oder so?
Ja, doch, stimmt. Cosmopolitan hat mir mein Partner geschenkt, geht um die Gründerin eines amerikanischen Zeitungsverlages.
Oh, das ist wieder dann doch die Arbeit, ne?
Nee, es war eigentlich schon sehr romanig, aber trotzdem, ja, es beruht auf einer wahren Geschichte.
Okay, bleiben wir bei Geschichten. Wenn ich in einem Film mitspielen dürfte?
Wow, das ist eine schwierige Frage. Ich würde mir einen Kino-Blockbuster wünschen, so richtig schön amerikanisch.
Welche Rolle?
Der Mörder und keiner kommt drauf.
Lassen wir so stehen. An meinem Job liebe ich
die Vielfältigkeit.
Das war sehr kurz. Und ich liebe an meinem Job, so spannende Menschen wie dich, Dr. Vanessa Just, kennenzulernen und so viel von dir zu lernen und das dann auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, zu hören, umzusetzen, finde ich super spannend. Vanessa, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, und wenn auch ihr das liebt, dann lasst mir und uns hier gerne eine möglichst positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform da. Abonniert diesen Podcast, Essen im Ohr, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und hört auch in die anderen Radio Essen Podcasts rein. Da gibt's den Redebedarf, den gibt's jeden Freitag, so ein netter Wochenrückblick, den Tag in 5 Minuten. Den gibt's jeden Abend mit den Nachrichten des Tages. Und hier bei Essen im Ohr hören wir uns alle 2 Wochen wieder. Vanessa, habe ich noch einen Punkt vergessen?
Ich würde noch einmal ganz kurz rüberkommen auf die Frage, die mir sonst immer gestellt wird. Wie findet man den perfekten KI-Use-Case?
Oder KI den Use-Case?
Use-Case oder KI um jeden Use Preis. Case. Oder wie startet man denn jetzt eigentlich?
Na dann.
Das ist mir immer so ein Thema, weil ja. Die Leute fragen dann immer so, ja, jetzt haben wir voll viel über KI gesprochen und wie fangen wir jetzt eigentlich an?
Jetzt hast du die Frage gestellt, auf die ich gerne die Antwort von dir hören möchte.
Ah, guck mal, siehst du, jetzt können wir es umdrehen. Frag doch nochmal die ChatGPT, ob es eine Antwort darauf gibt. Vielleicht machen wir es als Appell. Also, naja, wir haben jetzt zwar super viel über KI drüber gesprochen, aber als Appell für alle, die da draußen sind, wirklich über eine Fragestellung und eine Herausforderung zu kommen und gar nicht zu sagen, KI um jeden Preis. Das hat auch ganz viel wieder mit Nachhaltigkeit zu tun. Also wie nachhaltig ist mein Technologieeinsatz? Muss es denn auch immer KI sein? Sondern fragt euch wirklich, wo sind unsere Mehrwerte? Was sind meine Fragestellungen im Unternehmen? Und dann überlegen wir super gerne, ob KI das geeignete Instrumentarium ist, um hier wirklich Mehrwerte zu erzeugen. Und dann kann das mit KI auch wirklich eine Erfolgsstory werden für alle Beteiligten.
Das sind eigentlich schon richtig schöne letzte Worte für diese Folge. Aber wenn du noch letzte Worte hinzuzufügen hast, dann gehören die traditionell unserem Gast.
Ganz lieben Dank fürs Zuhören und Fragen stellen.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.